So, letztes Jahr, wenn ich so in die Medien schaue, ist ja aufgrund der Unruhen in England wieder mal so die Debatte über den richtigen Umgang mit Flucht und Migration angeheizt worden. Und das ist ja immer so, wenn es einen aktuellen Anlass gibt, dann sind die Medien auf einmal voll davon. Und dann gibt es nur noch das eine Thema. Und die Politiker überbieten sich dann gegenseitig mit Forderungen und Lösungsangeboten, so lange, bis das Thema wieder aus der Aufmerksamkeit der Medien verschwindet. Und wir neigen ja manchmal dazu, die Themen, die uns die Medien nahebringen, so als Themen unserer modernen Zeit zu sehen. Und in gewisser Weise stimmt das jetzt ja auch bei dem konkreten Thema, weil die zunehmende Vernetzung unserer Welt infolge der Globalisierung eine wichtige Ursache bei Flucht und Migration spielen. Menschen würden sich nicht nach Europa aufmachen, wenn sie nicht eine Vorstellung von dem Leben hier hätten, die sie dazu bringt, sich auf den weiten und gefährlichen Weg zu machen. Aber ein Blick in die Bibel zeigt, dass es auch schon zur Zeit der Bibel Flucht und Migration gab. Wie würden die Medien wohl heute von Israels Auszug aus Ägypten vor ungefähr 3500 Jahren berichten? Und diese Geschichte ganz am Anfang der Bibel ist nicht die letzte Geschichte von Flucht und Vertreibung. Die Eltern Jesu zum Beispiel müssen kurz nach der Geburt vor Herodes nach Ägypten flüchten. Und in der Predigt geht es heute auch um eine Fluchtgeschichte, allerdings aus dem Alten Testament. Es fängt im Grunde so ähnlich an wie heute auch mit Missernten. Und der Jude Elimelech sieht in seiner Heimat keine Chance zu überleben. Also verlässt er seine Heimat Bethlehem und geht mit seiner Frau Noomi und den beiden Söhnen Machlon und Kilion ins Nachbarland Moab. Moab ist zwar das Nachbarland, aber das ist was ganz anderes, als wenn wir heute für eine Zeit in die Niederlande oder nach Frankreich gehen und da leben. Der moabitische Hauptgott Chemosh, das ist ein Kriegsgott. Und das prägt eine Gesellschaft, wenn alles auf einen Kriegsgott ausgerichtet ist. Wir wissen da nicht so viel drüber, aber wir können sicher sein, das wird eine ganz andere Kultur als im damaligen Israel gewesen sein. Ich vermute mal, dass Elimelech nur eine kurze Zeit dort bleiben will, so lange, bis es in seiner Heimat wieder besser wird. Aber dann richtet man sich so nach und nach ein und die Familie bleibt dort. Ich lese den Anfang der Geschichte aus der Bibel, aus dem Buch Ruth, Kapitel 1, die Verse 2b bis 18. Und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Und Elimelech, Noomis Mann, starb und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen, die eine hieß Orpa, die andere Ruth. Und als sie ungefähr 10 Jahre dort gewohnt hatten, starben auch die beiden, Machlon und Kilion. Und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Da machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück, denn sie hatte erfahren im Moabiterland, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hatte. Und sie ging aus von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und als sie unterwegs waren, um ins Land Juda zurückzukehren, sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht hin und kehrt um, ein jeder ins Haus ihrer Mutter. Der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, ein jeder in ihres Mannes Hauses. Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sprachen zu ihr: Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Noomi sprach: Kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schoße haben, die eure Männer werden könnten? Das war damals die soziale Absicherung. Kehrt um, meine Töchter, und geht hin, denn ich bin nun zu alt, um wieder einem Mann zu gehören. Und wenn ich dächte, ich habe noch Hoffnung und diese Nacht einem Mann gehörte und Söhne gebären würde, wolltet ihr warten, bis sie groß würden? Wollt ihr euch einschließen und keinem Mann gehören? Nicht doch, meine Töchter. Mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand hat mich getroffen. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr, und Orpa küsste ihre Schwiegermutter. Ruth aber ließ nicht von ihr. Sie aber sprach: Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehre auch du um deiner Schwägerin nach. Ruth antwortete: Bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Ja, das ist übrigens eine recht interessante Sache, warum wir das Buch überhaupt in der Bibel finden. In der Zeit nach dem Exil, als das Alte Testament als Sammlung anfing, Form anzunehmen, da war man gegenüber ausländischen Frauen im Land sehr kritisch eingestellt. Man sorgte auch sich um manchmal oder oft sicherlich auch zu Recht, dass diese nicht in der Lage wären, ihre Kinder im jüdischen Sinn richtig zu erziehen. Und für die Juden kam es zu diesem Zeitpunkt auf jeden Einzelnen an. Man lebte als Minderheit im Land der Väter. Es wurde darum auf jüdische Männer Druck ausgeübt, sich von ihren nicht-jüdischen Ehefrauen scheiden zu lassen und stattdessen Jüdinnen zu heiraten. Viele Männer, die so unter Druck gesetzt worden waren, aber ihren Frauen in echter Zuneigung zugetan. Und in dieser Situation wurde ihnen die Geschichte des Buches Ruth wichtig. Und das Besondere ist ja gerade, dass sie nicht in irgendeine Familie einheiratet, sondern, das erfährt man dann später, sondern durch ihre Heirat, denn die Urgroßmutter von König David wird. Die Geschichte von Ruth half den Männern in der Zeit nach dem Exil, sich zu ihren Frauen zu bekennen. Und so fand dann nach und nach das Buch Ruth den Weg in die Bibel hinein. Und Ruth ist auf alle Fälle mit ihrer Geschichte eine der beeindruckendsten Glaubenshelden der Bibel. Und das wird im Neuen Testament eben durch die explizite Erwähnung im Stammbaum Jesu gewürdigt. Wenn heute über das Buch Ruth gepredigt wird, dann geht es meistens um die ganze Geschichte. Und das finde ich auch gut so. Heute bleiben wir hauptsächlich beim ersten Kapitel. Es wird zuerst darum gehen, zu schauen, was Ruth konkret macht und dann in der Folge zu schauen, warum sie es macht. Ruth geht einen neuen Weg, weil sie glaubt, weil sie liebt und weil sie konsequent ist. Ja, die nächste Folie bitte. Ja, Ruth geht einen neuen Weg. Vor 2 Wochen ging es ja im Gottesdienst hier schon mal um das ganze Buch Ruth. Und ganz am Anfang möchte ich nochmal einen Aspekt dieses Gottesdienstes aufnehmen. In diesem Text haben wir 2 Frauen. Die beide eine gegenteilige Entscheidung treffen. Ruth geht weiter mit ihrer Schwiegermutter in deren Heimat und Orpa kehrt in ihre eigene Heimat zurück und fällt damit aus der Geschichte heraus. Aber das bedeutet nicht, dass Orpa eine falsche Entscheidung trifft. Zunächst ist es ja so, dass Naomi mit ihren beiden Schwiegertöchtern aufbricht in ihre Heimat und das hat seine rechtliche Richtigkeit. Wenn eine Frau zu jener Zeit heiratet, wird sie Teil des Haushalts der Familie ihres Mannes und lässt ihre eigene Familie hinter sich. Gemacht wird so oder so das, was das Familienoberhaupt sagt. Wenn also Naomi entscheidet, in ihre alte Heimat zurückzugehen, haben die beiden Schwiegertöchter zu folgen. Und das spricht dann für Naomi, dass sie dann freigeht und nicht auf ihrem Recht besteht. Und das ist vollkommen in Ordnung, wenn Orpa diese Großzügigkeit annimmt. Nur weil Ruth bei Naomi bleibt, heißt das nicht, dass Orpa die falsche Entscheidung trifft. Auf uns übertragen heißt das, dass es nicht immer nur ums Aufbrechen kann, auch wenn das jetzt natürlich heute Thema ist. Manchmal geht es auch darum zu bleiben. Und ich kenne das ja aus meinem Leben. Selbst wenn ich in meinem Leben merke, dass es dran ist, aufzubrechen, dann brauche ich trotzdem immer noch so Zeit, das umzusetzen, was ich als richtig erkannt habe. Dann braucht es auch Zeit, loszugehen. Und auf unsere Situation bezogen heißt das, dass du nur, wenn du dich in einer Situation entscheidest, nicht aufzubrechen, du auf gar keinen Fall irgendwie aus dem Heil herausfällst oder dich von Gott abwendest. In Römer 8, Vers 28 sagt Paulus, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Gott wird auch weiterhin mit Orpa gehen und sie nicht im Stich lassen, auch wenn wir nichts von ihr erfahren. Manchmal ist es gut zu bleiben, meistens ist es sogar der Fall, darum ist es dann umso schwerer, wenn es dann darum geht, aufzubrechen. Und darum, weil es schwerer ist, aufzubrechen und zu treiben, wird hier die Geschichte von Ruth erzählt, die sich hier auf einen neuen Weg begibt. Eine Entscheidung, die Gott segnet und uns darum zum Vorbild wird, wenn es darum geht, den Spuren in unserem Leben zu folgen, hin zu einem Leben im Volk Gottes, in der Gemeinschaft mit ihm. Und wir schauen uns jetzt an, wie Ruth dazu kommt, diese Entscheidung zu treffen. Ja, Ruth geht einen neuen Weg, weil sie glaubt, nochmal zurück bitte. Wir waren ja in den Ferien dieses Jahr in Schweden und bei dem Thema des Gottesdienstes, da kam mir sofort so eine Art von Bild in den Sinn. Vor mir liegt ein großer, weiter Raum, es sieht einen geradezu in die Ferne. Und mir ging es darum, optisch zu unterstreichen, dass wenn Gott uns ruft, aufzubrechen, er uns die Zusage auch gibt, dass er unsere Füße auf einen weiten Raum stellt. Es ging mir darum, diese Verheißung zu unterstreichen, die mit einem neuen Weg verbunden ist. Aber das ist, wenn man ehrlich ist, ist das nicht die Situation von Ruth. Naomi gibt sie frei und der vorgezeichnete Weg ist der Weg nun zurück nach Moab. Naomi hat keinen weiten Raum im Angebot. Die Zukunft von Naomi, die wird prekär sein. Die Rückkehr nach Bethlehem ist im übertragenen Sinn kein Aufbruch in eine neue Welt, die Wohlstand und Glück verheißt. Im Gegenteil, Naomi weiß, dass sie in nicht allzu ferner Zeit an ihre Grenzen kommen wird. Vielleicht ist das sogar schon so, dass sie gar nicht mehr für sich alleine sorgen kann. Als dann nachher in Bethlehem, als es darum geht, irgendwie Getreide zu sammeln, da geht Ruth los und Naomi bleibt nach Hause. Die konnte wahrscheinlich gar nicht mehr. Naomi hofft auf Unterstützung ihrer Herkunftsfamilie, vielleicht noch alter Freunde, so von früher, sofern die überhaupt noch leben und überhaupt noch in Bethlehem sind. Mehr kann Naomi nicht erwarten. Und mehr kann auch Ruth nicht erwarten, wenn sie ihre Schwiegermutter ja, auf diesem Weg unterstützt und begleitet. Die Situation stellt sich für Ruth also eher so dar wie auf dem nächsten Bild, was wir schon ganz kurz gesehen hatten, dass da sozusagen eher so eine breite Kurve ist und dann noch so ein ganz schmaler Weg abgeht. Der Weg gemeinsam mit Naomi wird ein schmaler, steiniger und auch gefährlicher Weg sein als der Weg nach Moab zurück. Und warum geht Ruth diesen Weg? Weil sie an Gott glaubt. Ich habe schon erzählt, Moab ist eine andere Kultur. Und Ruth spricht es auch aus, dass sie an Gott glaubt. Sie sagt, dein Gott ist mein Gott. Wir merken, Ruth und Naomi, die waren schon einige Jahre zusammen unterwegs. Und Ruth hat in diesen Jahren ihre Schwiegermutter und ihren Glauben kennengelernt. Und was Naomi ihr über den Gott Israels erzählt hat, hat sie fasziniert. Kein Kriegsgott, sondern ein liebender, gnädiger und barmherziger Gott. Einer, der das Volk, für das er Verantwortung übernommen hat, aus Ägypten herausführt in das gelobte Land. Einer, an dem Naomi all die Jahre über festhält, obwohl man damals davon ausgeht, dass es viele Götter gibt mit unterschiedlichen Zuständigkeiten. Also aus der Sicht vieler Leute zu jener Zeit macht es überhaupt keinen Sinn, auch nur weiter im Ausland einen Gedanken weiter an den Gott Israel zu verschwenden. Weil man ist ja nicht in Israels. Und wenn man nicht mehr in Israel ist, ist man dann nicht mehr Jahwe zuständig, sondern eben Chemosh. So wie ich, wenn ich aufs Amt gehe, auch zum richtigen Ansprechpartner gehen muss. So stellen sich die Leute das damals vor. Die Familie von Naomi hat aber in all den Jahren in der Fremde den Glauben an den Gott Israels lebendig gehalten. Und auf diese Weise hat auch Ruth angefangen, an Gott zu glauben. Und ihr Glaube, der auf diese Art und Weise entstanden ist, der ist so stark, dass sie nun in der Lage ist zu erkennen, dass das, was jetzt ihre Schwiegermutter sagt, nicht der Wahrheit entspricht. Naomi sagt, mein Los ist so bitter für euch, denn des Herrn Hand hat mich getroffen. Und dieser Satz, der steht im Widerspruch zu dem Glauben an den Gott Israels, der bei Ruth in den Jahren in Naomis Familie gewachsen ist. Eigentlich, wenn Naomi das jetzt sagt, des Herrn Hand hat mich getroffen, dann wird es nahelegen, dass jetzt Ruth sowas sagt, ach, so ist das, sieh meine an. Des Herrn Hand trifft also Menschen. Dann ist der Unterschied zwischen Chemosh und Jahwe ja doch nicht so groß, wie ich dachte. Dann hat Naomi sich ja all die Jahre über etwas vorgemacht. Dann stimmt das ja alles gar nicht. Dann waren das ja im Grunde Märchen, schöne Geschichten ohne jegliche Relevanz. Eigentlich hatte ich ja mitgehen wollen in das Land. Aber das ist dann ja gar kein gelobtes Land. Dann kann ich auch hier bleiben. Naomi ist schließlich diejenige, die zum Volk Gottes gehört. Sie muss es wissen. Und ich möchte ihr auch gar keinen Vorwurf machen. Sie hat binnen weniger Jahre zuerst den Mann und jetzt die beiden Söhne verloren. Und natürlich wirft sie das auf die Bahn. Natürlich hat sie Fragen. Natürlich zweifelt sie an Gott. Und wir sollten uns nichts vormachen. Das ist eine ganz nüchterne Entscheidung. Naomi geht einfach nur zurück, weil sie da größere Chancen hat zum Überleben. Aber der Glaube, der bei Ruth in den Jahren in der Familie entstanden ist, das ist ein eigenständiger, starker Glaube. Obwohl sie in ihrem Leben, die hat nie einen Gottesdienst besucht, sie ist in der Lage, die Aussage Naomis zurückzuweisen und stattdessen sich selbst und ihr Leben in die Hand dessen zu legen, der aus der Sicht der Schwiegermutter für deren hartes Schicksal auch verantwortlich ist. Ruth zeigt uns, wie wir heute auf Situationen uns vorbereiten können, in denen es uns aufbrechen geht. Indem wir überlegen, welcher Weg der richtige für uns ist, der Weg Orpas oder der Weg Ruth. Indem es uns dafür geht, das Reden anderer Menschen über Gott nicht einfach kritiklos hinzunehmen, sondern an unseren eigenen Glaubenserfahrungen zu messen. Wie ist es um deinen Glauben bestellt? Übernimmst du ausreichend Verantwortung für deinen Glauben? Oder sind immer nur die anderen schuld, wenn es nicht so klappt, wie erwartet? Die Kirche, die Eltern, der Partner, die anderen im Hauskreis, der Pastor, die Kinder, die einem keine Zeit lassen, die Gemeinde. Wir sagen ja oft, wenn ich nur einen Partner hätte, der mich in meinem Glauben unterstützt, wenn ich nur einen Hauskreis hätte, wenn ich nur aus den Predigten mehr mitnehmen könnte. Ruth entlarvt diese Aussagen als Ausreden. Ihr starker Glauben wächst in einem sehr ungünstigen Umfeld, aber als es darauf ankommt, weiß sie, was zu tun ist. Der nächste Punkt. Ruth geht einen neuen Weg, weil sie liebt. Und das war bei der Vorbereitung so ganz schwierig, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Zum Glauben der Ruth gehört ihre Liebe. Das macht der Text auch deutlich. Naomi, die gibt sie frei. Ruth könnte überall hingehen. Sie könnte zum Beispiel jetzt nach Silo gehen. Da steht zu jener Zeit die Stiftshütte, das Zeltheiligtum Gottes. Dort hätte sie sicherlich bessere Rahmenbedingungen für ihr geistliches Wachstum. Aber Ruth steht zu Naomi, obwohl ihr diese in der Situation im Glauben nicht weiterhelfen kann. Und das ist die Dankbarkeit und die Liebe von Ruth, die sie mit Naomi gehen lässt. Es ist die Liebe zu Naomi, die sie erkennen lässt, dass hinter den harten Worten der Naomi, mit denen Orpa und sie zurück nach Moab geschickt werden, auch Liebe steckt. Die liebe Naomi ist, die das Beste für Orpa und Ruth will und sie darum freigibt, obwohl sie weiß, dass das eigene Leben ohne die jungen Frauen für sie selbst schwieriger wird. Ja, also in den Text selbst, da kommt nicht so das Wort Zuneigung und Liebe vor, aber es ist so, alle Bilder, die diese Szene malen, machen das sichtbar. Und in den Worten Ruths kommt das auch zum Ausdruck. Bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren solle. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr, tue mir dies und das. Nur der Tod wird mich und dich scheiden. Der Glaube und die Liebe von Ruth, das hängt ganz eng zusammen. Und ich denke, ohne die gute Beziehung der beiden wäre auch der Glaube nicht gewachsen. Ist es uns als aufgeklärte Menschen des 21. Jahrhunderts klar, wie wichtig gelebte Liebe und gelebter Glauben, wie beides zusammenhängt? Oft ist ja Glaube immer nur Kopfsache, eine Frage der Erkenntnis. Wir wünschen uns einen starken Glauben, lesen viele Bücher über Glauben, aber ist uns klar, was für eine wichtige Rolle gelebte, praktische Liebe spielt? Natürlich kennen wir 1. Korinther 13, wir wissen, Liebe ist wichtig, aber leben wir das? Ruth lebt das hier auf alle Fälle und ihre gelebte Liebe hilft ihr, einen neuen Weg zu gehen und das sogar ohne irgendwelche Glaubenszusagen. Also der Ruth, der erscheint kein Engel, der ihr die Anweisung gibt, geh mit Naomi. Es kommt kein Prophet zu ihr, der ihr irgendeine Zusage Gottes zuspricht. Man kann hier 1. Korinther 13 auf Gott hin umschreiben. Also, Ruth bläht sich nicht auf, Ruth verhält sich nicht ungehörig, Ruth sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Und ich frage mich, würde das auch bei mir funktionieren, wenn ich 1. Korinther 13 auf mich übertrage? Christoph erträgt alles, Christoph glaubt alles, er hofft alles, er duldet alles. Wohl eher nicht, aber wie gut, dass wir in 1. Korinther 13 den Namen Jesus einsetzen können. Jesus ist derjenige, der in jedem Augenblick seines Lebens Liebe lebt und so zu unserem Vorbild und Erlöser wird, indem seine Liebe so weit geht, dass er am Kreuz stirbt, um uns zu sich zu holen, um uns den Weg frei zu machen ins gelobte Land. Mir geht es heute darum, den Augenmerk nicht nur auf den Glauben, sondern auch auf die Liebe zu richten. Es geht ja immer darum, als Christ vorbereitet zu sein, vorbereitet zu bekennen, zu helfen, aufzubrechen, wenn Gott uns dazu auffordert. Wenn wir im Alltag darauf achten, Liebe praktisch werden zu lassen, dann hilft uns das, auf einen neuen Weg zu gehen, wenn Gott uns dazu auffordert. Und der dritte Punkt, Ruth geht einen neuen Weg, weil sie konsequent ist. Wie gesagt, theoretisch ist das klar und wenn man schon viele Predigten gehört hat, kennt man sich aus. Aber die Frage ist ja immer, wie wird das praktisch? Bei Ruth sind im Lauf der Jahre Glauben und Liebe gewachsen. Und im Vertrauen auf Gott, in der Hoffnung auf ihn, dass er es gut machen wird, geht sie mit Naomi. Und das ist keine Kamikaze-Aktion. Sie nimmt das, was sie über Gott gehört hat, das, was sie praktisch alles Gute von Naomi selbst erfahren hat, an und entscheidet sich aufzubrechen und mit Naomi zu gehen. Auf einen neuen Weg in das gelobte Land. Ohne ein Vlies auszulegen, ohne von Gott Zusagen einzufordern. Von ihrer Konsequenz können wir uns nicht nur eine Scheibe abschneiden. Und ich wünsche mir, dass ich von Ruth lernen kann, dass wir als Gemeinde von ihr lernen können. Vorhin hatten wir das Lied von der großen Reise gehabt, in dem, denke ich, ganz gut zum Ausdruck kommt, dass sich immer wieder auf den Weg zu machen ein wesentlicher Bestandteil unseres Glaubens ist. Und das kommt dann auch im weiteren Verlauf der Geschichte von Ruth zum Ausdruck. Die Aussichten für Ruth und Naomi in Bethlehem, die sind prekär, aber Gott macht es am Ende gut. Und einen wesentlichen Anteil hierbei hat der wohlhabende Bauer Boas, der letztendlich die Pflichten der verstorbenen Söhne Naomis übernimmt, der Ruth heiratet. Im jüdischen Recht spricht man bei so jemandem, der so die Pflichten von jemandem übernimmt, spricht man von einem Löser. Ein Löser ist, wie gesagt, jemand, der die Pflichten eines anderen übernimmt, die dieser nicht zu leisten in der Lage ist. Wenn du Schulden hast und du kannst die Schulden nicht bezahlen, dann ist der Löser derjenige, der stellvertretend für dich deine Schuld bezahlt. Die ersten Christen haben die Rechtsfunktion des Lösers auf Christen übertragen. Und wir kennen das auch in unserer Sprache, Christus ist der Erlöser. Man kann es so sehen, Ruth erfährt die Lösung, eine Lösung ihrer und Naomis Probleme durch Boas. Ihr begegnet ein Löser. Wenn wir uns im Vertrauen auf Gott auf einen neuen Weg machen, haben wir die Zusage, dass auch uns ein Löser begegnen wird, der uns in unseren Problemen beisteht, die uns über den Kopf wachsen. Unser Erlöser, unser Herr Jesus Christus. Und darum lasst uns im Vertrauen auf ihn auf einen neuen Weg machen. Amen.